Willkommen zur vierten Folge von Irgendwie Pathologisch, einem Podcast der Österreichischen Gesellschaft für Pathologie und Klinische Molekularpathologie, der ÖGPAT, produziert vom Mitmedia Verlag. Mein Name ist Sebastian Bocconi und ich führe als Moderator durch den Podcast. Die Expertise liegt allerdings bei meinen Gesprächspartnerinnen und den Pathologinnen Sophia Petschnack und Maya Nackenhorst.
Hi!
Hallo.
Ja, ich habe es eingangs schon erwähnt, das ist die vierte und damit leider auch die letzte Folge, zumindest dieser Staffel. Und passenderweise beschäftigen wir uns heute mit dem, was uns letzten Ende alle betrifft, und zwar mit dem Tod. Die Leichenöffnung, Obduktion, Sektion, Autopsie. Viele Begriffe für ein und dieselbe Tätigkeit. Eine Tätigkeit, die Teil eures Berufs ist, wenngleich ein vergleichsweise kleiner, aber sicherlich der bekannteste.
Ja. Kann man wohl so sagen.
Ich muss gestehen, dass ich auch deshalb auf diesen Fall besonders gespannt war. Ja, Maya, was hast du uns eigentlich mitgebracht?
Ja, also vielleicht wirklich nochmal vorweg, ganz, ganz wichtige Aktennotiz sozusagen, dass wir wirklich immer, immer weniger obduzieren. Das war früher ein sehr, sehr großer Teil unseres Berufsfelds, aber es wird immer weniger. Und ab und zu macht es trotzdem immer noch Sinn. Und ich werde euch jetzt gleich einen Fall präsentieren, bei dem wir tatsächlich durch die Obduktion sehr, sehr viel gelernt haben. Aber fangen wir mal an. Unser Patient lebt am Anfang natürlich noch und hat als Grunderkrankung schon eine ganz lange bestehende koronare Herzerkrankung und hat auch immer wieder kehrende Tachykardien, was symptomatisch natürlich sehr unangenehm ist. Das tut weh, die Leute haben halt Herzrasen sozusagen. Aus diesem Grund ist der Patient auch total leistungseingeschränkt, hat in Ruhe schon Dyspnoe, also Atembeschwerden, ist eigentlich kann seinen Beruf nicht mehr ausüben und ist auch im Alltag sehr eingeschränkt. Also kann Sport treiben gar nicht mehr, kann keine Stiegen mehr gescheit steigen und ist aus diesem Grund für die Herztransplantation gelistet.
Wie alt ist der Patient?
Unser Patient ist so Ende 50, Anfang 60.
Okay, also noch nicht so alt.
Ja, noch nicht furchtbar alt.
Und das wurde bei ihm schon Koronarangiographie und Stents und alles ausgereizt quasi?
Genau, also das habe ich jetzt der Kurzweiligkeit wegen weggelassen, aber er ist natürlich multiple vorgestentet und eigentlich alles, was geht, ist schon ausgereizt.
Noch Bypässe?
Ja. Genau, er hat schon alles bekommen, was man so hat bekommen können, bevor man dann herztransplantiert wird, aber... Ja, genau. Und jetzt wird er eben vorstellig in relativ reduziertem Allgemeinzustand, hat Atemnot, Atembeschwerden und bekommt ein neues Herz. Und während der Operation rennt es schon jetzt irgendwie nicht so richtig gut. Das neue Herz pumpt nicht gescheit, sodass intraoperativ eine sogenannte ECMO eingebaut wird, eine externe Herz-Kreislauf-Pumpe sozusagen. Aber auch darauf wird der Patient nicht wirklich besser, bleibt eigentlich instabil und wird dann auf die Intensivstation verlagert, wo natürlich dann alles versucht wird, auch mit Katecholaminen viel unterstützt wird. Aber unser Patient entwickelt leider ein Multiorganversagen und verstirbt 14 Tage Posttransplant.
Weiß man mehr, wo das Herz herkommt?
Ist ein interessanter Fakt, ja. Unser Transplantspender war ein männlicher Patient ohne festen Wohnsitz, der aber soweit beurteilbar an natürlichen Alterserscheinungen verstorben ist. Nicht kardial,
ja. Interessensfrage von mir, weil in diesem Krankenhaus haben wir keine Transplantationen, deswegen bin ich damit gar nicht so vertraut in der Hinsicht. Kommen so Herztransplantationen der Konstellation mit koronarer Herzkrankheit und so weiter recht häufig vor im AKH oder wie oft wird das?
Gibt's schon, ja. Also die Grunderkrankungen sind ganz, ganz unterschiedlich von genetischen Mutationen. Da sind die Leute dann tendenziell etwas jünger, wenn sie transplantiert werden, natürlich von Kindern bis auch ins Erwachsenenalter reichend. Aber es gibt auch die einfach... durch die koronare Herzerkrankung sozusagen berechtigt sind, auf der Transplantliste zu stehen. Also es gibt auch.
Ich nehme mal an, wir müssen jetzt obduzieren, damit wir rausfinden, hoffentlich.
Ein kleines Schmankerl habe ich vorher noch. Wir haben es nämlich geschafft. Normalerweise bei den transplantierten Patienten gibt es in regelmäßigen Abständen Biopsien, um zu schauen, ob das Organ abgestoßen wird oder nicht. Und das haben wir natürlich hier auch gemacht. Wir haben eine Herzbiopsie bekommen, 5 Tage nach der Transplantation. Und da sehen wir, dass der Patient das Herz überhaupt nicht abstößt. Aber was wir sehen, ist tatsächlich Herzmuskelzelluntergang. Also das Gewebe geht zugrunde.
Aber nicht, weil es aus Abstoßungsautoimmunreaktion wäre.
Und das ist schon ein ganz, ganz merkwürdiges Bild, das man so auch eigentlich nicht sieht, sondern wirklich so Nekrosezonen im Myokard ohne fluoride Entzündung. Ja, aber das ist leider auch die einzige Biopsie, die wir haben. Aber merkt euch das, weil hinterher macht es dann Sinn.
Nur auch wieder aus Interesse. Also wie gesagt, das ist ein Gebiet, was ich normalerweise so nicht habe. Wie würde es denn aussehen, wenn es abstoßt? Was ist, also dann wäre keine nekrose Zone, sondern mehr was, so Lymphozytäre?
Genau, dazu? Also du hast vor allen Dingen T-Zellen, ja. T-Zell-mediierte Abstoßung, und du hast immer die humorale Schiene, also die antikörpermediierte Abstoßung musst du differenzieren von der T-Zell-mediierten Abstoßung. Aber du hast in beiden Fällen Entzündung im Myokard. Bei der antikörpermediierten hast du es eher in den Kapillaren und bei der T-Zell-mediierten hast du es interstitiell. Und so kannst du dann halt unterscheiden. Aber vereinfacht gesagt, es ist Entzündung. Entzündung im Herzen. Ja. Genau.
Und ein definiertes histologisches Bild quasi, was man dann sucht.
Genau. Ja, kann im schlimmsten Fall natürlich auch zu Nekrose führen, aber.
Also es war eindeutig anders, wie es sein
würde. Ja, das Bild hier ist extrem untypisch mit diesen ausgeprägten Myokardnekrosen ohne passende Entzündung dazu. Ja.
Ich bin gespannt.
Okay, was wolltest du denn sehen in der Autopsie? Was wolltest du, welche Organe wolltest du?
Alle.
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 Naja, wir wollen ja wissen, also wir wussten aus der Biopsie schon, also da hat der Patient noch gelebt. Ich frage mich halt, warum es nekrotisch ist. Eine Idee, zum Beispiel im Herzinfarkt, ist es nekrotisch, weil es ischämisch ist, also es ist nicht genug versorgt. Ja. Und würde ich mir halt mal gerne anschauen, ob andere Organe vielleicht auch einen ähnlichen Zelluntergang erfahren haben.
Voll klug, ja. Ist das ein kluger Gedanke? Nekrosen kann man bei der Obduktion teilweise makroskopisch schon sehen, gerade wenn sie schon ein bisschen länger bestehen und wenn sie großflächig sind. Das heißt, wir beschränken uns mal, würde ich sagen, auf Thorax und Abdomen. Man kann natürlich auch das Gehirn obduzieren. Das war jetzt aber in dem Fall nicht so relevant. Haben wir gemacht, das ist unauffällig. Und dann sehen wir, dass wirklich tatsächlich vor allen Dingen das Myokard, also das Herz, von diesen Nekrosen betroffen ist. Das sieht man auch schon makroskopisch ganz komisch, so fast schon so grünlich verfärbt. Und wir sehen, wenn wir die Lunge aufschneiden, sehen wir, die Lunge ist viel zu dicht. Ganz, ganz dichtes Lungenparenchym. Auch das schaut nicht normal aus. So richtig nekrotisch imponiert es nicht, aber auf jeden Fall auffällig. Und die restlichen Organe sind vor allen Dingen ein bisschen sekundär geschädigt. Natürlich auch im Rahmen des Versterbens gestaut, lange auf der Intensiv gelegen. Aber Herz und Lunge, die beiden auffälligen Organe. Ja.
Ich meine, es wird ja wohl Infektionskrankheiten vor Transplantation, alles, was einem so einfällt, abgeklärt werden, nehme ich mal an. Ich meine, ich frage mich, was mir gerade alles so einfällt, was unter Immunsuppression, weil man ja nachher natürlich das Immunsystem unterdrücken muss, so aufpoppen kann. War da irgendwas auffällig vorher bei der Untersuchung?
Denkst du an was Spezielles?
Also normalerweise doch alle viralen Erkrankungen, die so schlummernd in uns liegen. Wir kennen ja alle die ganzen Herpesviren zum Beispiel, wo wir quasi durchseucht sind, die nur ausbrechen, wenn wir immunsupprimiert sind. EBV, CMV.
Ja, also das Problem bei den Transplantis ist, dass das natürlich dann immer so recht schnell gehen muss. Das Organ ist verfügbar, dann werden die Leute einbestellt, teilweise mitten in der Nacht. Und da hat man nicht wahnsinnig viel Spielraum, die besonders abzuklären. Und die sind halt doch teilweise auch in einem recht schlechten Allgemeinzustand, sodass du jetzt nicht rein symptomatisch notwendigerweise darauf schließen kannst, dass die was haben.
Also wenn sie jetzt gerade auch eine akute Infektion hätten, meinst du? Weil man viele von denen, wie gesagt, weiß nicht, ob man das tut, dass man sagt halt eben, wenn man jetzt CMV oder EBV nach, kann man ja oftmals immer nachweisen, nur mit halt recht niedrigen Titer und dann die Frage, ich weiß nicht genau.
Es gibt ja latente Infektionen, die wir klinisch überhaupt nicht merken.
Genau.
Oder inapparente Verläufe.
Genau.
Die, wie der Name sagt, eben nicht auftauchen und dann aber bei einem immuninkompetenten Patienten und der Transplantierte wird ja künstlich immunsupprimiert sozusagen.
Obwohl das halt dann, also von der Geschichte her, so wie du es erzählt hast, würde mich da jetzt quasi an der Idee ein bisschen stören, dass ja das Herz ja nie wirklich, auch schon während der OP nicht
ja,
so wirklich
genau.
Das ist quasi noch ein anspringen wichtiger Baustein. Wollte. Und so schnell geht dann ein Infekt ja hoffentlich nicht über, oder?
Ja.
Oder vielleicht doch, ich weiß nicht.
Also ihr seid tatsächlich schon auf der richtigen Spur. Ganz kurzer Side-Note, CMV-Status und solche Sachen, das wird vorher natürlich schon bestimmt, sobald klar ist, dass man die auf die Transplantliste setzt. Hat andere Gründe, vor allen Dingen, weil man das mit dem Spender und dem Empfänger dann matchen möchte, den CMV-Status. Unser Patient hier hat tatsächlich, das sehen wir in der histologischen Untersuchung dann von der Lunge und dem Herzen, das wir entnommen haben. Also im Herzen sehen wir wieder nur diese ausgeprägten Nekrosezonen, das macht irgendwie keinen Sinn, die Entzündung passt nicht dazu. Und an einer ganz kleinen Ecke aus den doch natürlich halbwegs zufällig entnommenen Proben, epikardial, sehen wir plötzlich Hyphen. Und dann haben wir natürlich auch aus der Lunge noch was entnommen, beziehungsweise die sehr kluge Kollegin, die Obduktion durchgeführt hat, das war ich tatsächlich gar nicht selber, hat eben auch aus der Lunge Proben entnommen. Und da sehen wir, dass die Lungenbläschen, die Alveolen völlig ausgefüllt sind von Pilzstrukturen, die man tatsächlich, wenn man Pilze ein bisschen sieht unter dem Mikroskop, der Gattung Aspergillus fumigatus zuordnen kann.
Die Frage, was war zuerst da?
Ja.
Kommt es von der Lunge oder warum soll es von dem Spenderherz kommen?
Ist der Klassiker nicht. Also der Patient hatte in der Lunge, ja, hatte eine Aspergillose.
Genau.
Aber das Herz hat ja schon nicht funktioniert oder nicht gut funktioniert, wie es also mit dem Patienten noch gar nicht in Berührung gekommen war. Das heißt, das war schon von Haus aus. Also ich nehme an, ihr geht schon davon aus, dass die Aspergillose sozusagen verschleppt worden ist, weil der Patient war ja quasi gesund, also infektiologisch gesund. Er war natürlich schwer herzkrank, bevor er transplantiert worden ist.
Ja, genau. Also jetzt geht's drum. Ihr macht es eh super fein, weil bei der Obduktion ist natürlich das Wichtigste, wir wollen eine Kausalkette bauen. Wir wollen wissen, warum ist Patient, Patientin verstorben, was hat was bedingt. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass wir natürlich den Transplantspender, das kann man zurückverfolgen. Es gibt eine Organisation, die Eurotransplant, die Organe in ganz Europa aufteilt. Und wir natürlich geschaut haben, ob die anderen Organe eventuell auch Pilzstrukturen aufweisen. Dem war aber nicht so.
Von dem Spender?
Genau.
Ja.
Von dem verstorbenen Spender. Auch weil es ein Mensch ohne festen Wohnsitz war, muss man da vielleicht nochmal ein bisschen vermehrt dran denken.
Das ist vielleicht ein Vorteil, aber ich denke da auch dran, eben wenn es auch ein Junger ist, vielleicht irgendeine Drogenanamnese oder so.
Genau.
Ein Junger ist der quasi.
Ich muss gestehen, ich habe ganz am Anfang sofort an die Drogen gedacht. Und zwar, wie war denn das? Irgendein Opioid wird ja in so einer wachshaltigen Hülle als orale Substitution gegeben.
Methadon, ja.
Ich glaube, Methadon. Und ja. Das kann man aber aufschmelzen.
Das ist das PVP, das ist spannend, dass du das weißt.
Am Löffel und dann, wenn man sich spritzt, ist es halt nicht ideal, weil diese kleinen Wachskügelchen sozusagen dann zu einer Embolie führen. Das war so der erste Gedanke.
Extrem nischig, aber das ist, nennt sich PVP, die Substanz, und ist im Substi-Methadon nicht mehr drin, tatsächlich. Haben sie rausgenommen. Ist aber durchaus in vielen anderen Arzneimitteln drin. Und kann sich in den Organen ablagern. Wir hatten jetzt rezent eine Niere, wo es jemand geschafft hat. Weil Rotnol, auch das kann man sich spritzen, hat PVP.
Okay, wir geben jetzt keine Tipps. Was
Jesus! Du hast schon, wie man Ablagerungen davon bekommt, möchte ich keiner
okay,
haben.
Okay, also, ja, das ist natürlich, man muss aufpassen, was ist quasi Vorurteil und Ding, aber leider ja. Aber oder in welche Richtung hast du da so viel?
Naja, eben, dass es dann vielleicht, wenn es ein jüngerer Patient ist, der Organspender, der verstirbt, eben mit einer Drogenanamnese, dann sind viele Infektionskrankheiten und so oftmals ein Thema. Sie versterben ja jung, weil halt oftmals dann Infektionskrankheiten erwischt werden, die man normalerweise als immunkompetenter Junger ja so nicht hätte. Das war nur der erste Grundgedanke, wie ich das so gehört habe. Also, naja, vielleicht war doch irgendeine Infektion.
Genau, also das haben wir natürlich auch ausgeschlossen. Fairerweise passt unser Bild auch nicht so ganz zu der Theorie, weil wir eben im Herzen wirklich nur epikardial auflagernd einzelne Hyphenstrukturen gefunden haben, während die Lunge wirklich ausgefüllt ist mit Pilzstrukturen, sodass man schon davon ausgehen kann, dass das der initiale Ort ist sozusagen. Unsere Theorie in dem Fall ist tatsächlich, dass der Patient die Pilzinfektion vorher schon hatte, auch aufgrund der Schwere der Infektion, aufgrund dessen auch, dass das Herz eben schon während der Operation nicht gut funktioniert hat, gehen wir einfach davon aus, dass die Oxygenierung des Körpers nicht funktioniert hat, dass er systemisch einfach schon so schlecht benannt war, dass ihn auch die belastende Operation, das ist natürlich extrem anstrengend für den Organismus, das ist eine lange, schwere Operation, dass das einfach zur Dekompensation insgesamt geführt hat und dann natürlich noch hinterher die Immunsuppression drauf und damit war dann der perfekte Sturm eigentlich geboren.
Über diesen Pilzschirm.
Aber vorher überhaupt kein Verdacht auf Pilzinfektion und wirklich auch nur durch die Obduktion entdeckt.
Also man kann schon davon ausgehen, dass es ein schlechter Allgemeinzustand, die Dyspnoe, da wo wir auf jeden Fall eine kardiale Ursache haben, das wissen wir ja bei den Patienten, in Wirklichkeit aber auch durch die Aspergillose bedingt.
Davon gehen wir aus, ja, dass das eine Komponente war. Das ist halt bei diesen Patienten eben maskiert durch die generelle kardiale Dekompensation, aber wir gehen schon davon aus, dass es sicherlich auch dazu beigetragen hat, ja.
Interessanter Fall auf jeden Fall.
Ja.
Ja, danke.
Ich finde den auch ganz cool. Also wir haben alle viel gelernt aus dem Fall und es wird jetzt natürlich verstärkt darauf geachtet bei den Transplantpatienten, dass man eben screent und auch eben, wenn es schnell gehen muss, dass man schon schaut.
Ja, ja.
Ich muss gestehen, irgendwie ein bisschen bedenklich, vielleicht ein bisschen beschämend, dass ich sofort an den Wohnungslosen als Schuldigen gedacht habe. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt.
Das stimmt, ja.
Aber es ist auch, also ich glaube, das ist generell in der Medizin schon so, dass man erstens natürlich auch nicht blind gegenüber Umweltfaktoren sein darf. Natürlich ist ein gewisser Lebensstil mit gewissen Risiken assoziiert. Und auch, dass man sich immer wieder eben bewusst machen muss, dass es halt Vorurteile gibt in ganz vielen soziokulturellen Kontexten. und sich da immer wieder selbst auch hinterfragen muss. Ja. Wir haben natürlich auch dran gedacht. Ja.
Ich muss sagen, es war aber auch in die Richtung von mir, weil ich halt eben auch schon teilweise andere Geschichten gehört habe, halt jetzt nicht wegen wohnungslos oder so, sondern dass bei der Transplantation quasi ist es also die Horrorstory, dass man irgendwas mittransplantiert, den Humor oder was weiß ich was, den man vielleicht nicht bedacht hat vorher oder nicht ausschließen hat können.
Gut, das ist ein Fall. Ja, man wird viel transplantiert. Kann man sagen, sind das im Allgemeinen herausforderndere Obduktionen?
Teilweise sicherlich, weil die Leute oft schon voroperiert sind in verschiedensten Richtungen, je nach Transplantorgan natürlich. Aber gerade wenn die Leute kardial voroperiert sind, hat man viele Verwachsungen. Eben, wie wir schon angesprochen haben, dann sind da Stents drin, dann sind da Bypässe drin. Das ist schwer zu präparieren. Bei uns machen wir es oft so, dass wir die Kliniker oder die Klinikerinnen eben dazu holen, sodass man sich das gemeinsam anschaut, weil die natürlich viel besser die Operationen kennen, die sie gemacht haben. Und dann kann man gemeinsam schauen, ich obduziere und hole mir sozusagen meine Infos von der nebensitzenden Klinikerin. Das funktioniert ganz gut. Wenn es wirklich komplexe
Operationen hat, ja.
Genau.
Wenn es komplexe Operationen sind, wo man dann am Schluss oder vielleicht auch sehr viele wiederholte Operationen, weil man ja viel versucht hat.
Ja.
Und dann zum Teil auch vielleicht, das habe ich immer wieder, dass dann gar nicht ganz klar ist, wo es jetzt hingeführt hat. Gerade wenn man zum Beispiel auch so Darmoperationen hat.
Ja.
Wie sind die Anastomosen jetzt so gedacht?
Und dann ist alles noch verwachsen. Und
ja,
so.
Genau.
Also es gibt schon, ja.
Vielleicht kann man das in der Form nicht beantworten, die Frage, aber was sind die häufigsten Gründe, warum bei euch obduziert wird?
Also ich würde sagen, bei vorangegangener Operation, dann sind wir quasi immer am Zug, dass wir dann noch einmal schauen wollen und müssen halt eben, was da jetzt vor sich gegangen ist. Und sonst ist halt, wenn man noch gar nichts weiß. Also wenn ein Patient quasi plötzlich verstirbt, vielleicht auch noch gar nicht so alt ist und gar nicht so alt bedeutet für mich immer so 50, 60. Also jetzt nicht, dass jetzt 20-Jähriger da ist und dann auch keine Vorerkrankungen zumindest dokumentiert hat, weil er oder sie noch nie zum Arzt gegangen ist. Und dann, dass wir nochmal sehen halt eben, was war jetzt wirklich, was war jetzt die Todesursache.
Ja, also bei uns machen sicherlich die Transplantierten einen Teil aus. Und was wir schon auch gar nicht so selten haben, ist, wenn jemand auf der Straße verstirbt, aber noch mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht wird, die sogenannten Dead on Arrivals, die machen wir schon auch immer wieder, wo wirklich unklar ist, was eigentlich passiert ist.
Das bringt mich zur nächsten Frage. Was müsst ihr obduzieren? Wann ist es wirklich unerlässlich? Also wann ist es verpflichtend?
Also verpflichtend, also laut Gesetz an sich, wenn man sich jetzt anschaut, ist halt eben dieser Passus mit nach vorangegangener Operation und bei unklarer Todesursache quasi. Und theoretisch steht auch drin aus wissenschaftlichem Interesse oder bei wissenschaftlicher Fragestellung. So, das sind so grob die Gründe, warum wir
also das im, bei uns im Haus ist es sicherlich das häufigste einfach akademisches Interesse, wirklich um, wie in diesem Fall, den ich hier vorgestellt habe, die Klinik zu verbessern, sodass solche Sachen eben in Zukunft nicht mehr vorkommen. Das ist eben dann oft auch auf Wunsch von Klinikerinnen, Klinikern. In dem Fall sind es jetzt halt die Herzchirurginnen gewesen.
Ja, apropos Wunsch, was macht man, wenn die Angehörigen, die Hinterbliebenen, dagegen sind?
Ja, rein rechtlich, wenn für uns ein Grund besteht, wie einer der genannten, dass wir obduzieren müssen, dann kann der oder die Angehörige eigentlich nicht Einspruch erheben dazu. Natürlich, wir hinterfragen dann, ob wirklich die Obduktion sein muss, ob die Gründe wirklich so dringend sind. Und man versucht schon, auf den Wunsch von den Angehörigen einzugehen, wenn möglich. Aber wenn die Frage offen bleibt, ob man obduzieren muss, dann muss man obduzieren. Da hilft quasi nichts.
Das ist in anderen Ländern tatsächlich anders. Also in Deutschland braucht man meines Wissens nach für eine Obduktion die Zustimmung der Angehörigen. Also da ist die österreichische Gesetzessprechung einfach eine andere.
Genau. Also bei uns steht halt schon noch das öffentliche Interesse da, was der Grund ist, der Todesgrund ist.
Ja, also und wir wählen unsere Obduktion eben schon sehr genau aus, muss man sagen. Das heißt, wenn wirklich einfach eine relevante Fragestellung besteht, dann machen wir das auch.
Ja.
Gut, von welchem Umfang sprechen wir da? Wie viele Obduktionen führt ihr so selbst durch an eurer Klinik?
Generell, wie Maja schon gesagt hat, es sinkt eher. Also es gibt schon so Prozentzahlen, die hin und her geworfen werden, wie viel man wirklich obduzieren muss. Ich würde sagen, bei uns sind es in Realität mittlerweile so schwankend zwischen so um die 10 bis was ist 20% vielleicht, aber 10 eher, von allen Verstorbenen bei uns im Krankenhaus, die obduziert werden. Und das sind dann... Es ist immer so schwer mit Zahlen irgendwie an sich, aber ich würde jetzt dann bei uns wirklich sagen, pro Woche machen wir dann 0 bis 4 Obduktionen. Das ist auch tatsächlich saisonal abhängig.
Ja.
Weil man muss sagen, in Winterzeiten sterben einfach mehr Leute.
Mhm.
Infektionskrankheiten sind halt mehr und dadurch haben wir einfach mehr Fragestellungen, die sich potenziell auftun. Das heißt, im Winter werden es mehr Obduktionen, im Sommer werden es weniger Obduktionen. Das ist
ja
ein bisschen makaber, aber es ist so.
Ja, na, also ähnlich würde ich sagen, auch eben ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil es schwankt. Aber ich würde auch so sagen, irgendwie 0 bis 4 pro Woche klingt richtig, ja, würde ich auch sagen. Ja.
Gut, du sagst, Zahlen sind schwierig, aber ca. 10% der Verstorbenen im Spital.
Also bei uns hier. Ich glaube, das ist auch wieder sehr abhängig von welches Krankenhaus hat, welche Abteilungen. Das ist sehr unterschiedlich.
Das heißt, 90% oder mehr versterben im Spital, werden aber nicht obduziert. Aber ihr seid
90% der Verstorbenen im Spital, weil sonst
ja
90% so, versterben im Spital. Würde ein bisschen dramatisch
klingen. Schlecht ist
gut, ja, ja.
Dann geht keiner ins Krankenhaus.
Oh nein. Okay, also
von den Verstorbenen werden 90% oder mehr nicht obduziert, aber müsste sie trotzdem irgendwie diagnostizieren, anschauen?
Ja, also es werden alle Verstorbenen beschaut. Man schaut einfach noch einmal als Pathologe oder Pathologin sich nochmal an, was war die Krankengeschichte grob. Natürlich kann man jetzt nicht für jeden Verstorbenen noch einmal alles aufrollen von unserer Seite. Und was sind halt eben die Kausalkette, die Maja so gut erwähnt hat, eben was sind die Grundleiden, was hat zum Tod geführt, was ist die Todesursache, die wir eintragen. Und die tragen wir auch ein. Und wir schauen halt noch einmal auf die Leiche, nach äußeren Verletzungen, Narben, Auffälligkeiten beschreiben das. Das heißt, jeder bekommt am Schluss nochmal quasi eine endgültige Beschreibung und die Angabe von Grundleiden und Todesursache. Das wird dann auch weitergemeldet, geht auch zum Beispiel dann mit der Todesursache in die Statistik ein. Genau.
Das läuft, glaube ich, auch in allen Häusern relativ gleich ab. Es wird erst entschieden, was wird obduziert und was wird nicht obduziert. Und dann werden die Nicht-Obduzierten eben einmal noch kurz angeschaut, die Kausalkette nochmal stimmig irgendwie abgepasst und dann
ja,
gibt es einen Totenschein.
Okay, verlassen wir mal das Spital sozusagen. Wie ist das draußen? Also ich weiß jetzt, das ist nicht direkt eure Zuständigkeit.
Aber es ist manchmal schon ein bisschen.
Okay, genau. Das ist die Frage. Also was ist, wenn jetzt jemand, bleiben wir in Wien, wo wir uns halt gerade befinden, und jemand verstirbt außerhalb? Was passiert dann und wann kommt es ins Spiel?
An sich gibt es Totenbeschauärzte. Das sind meines Wissens quasi mit Zusatzausbildung oder können Allgemeinmediziner sein, die halt dann zu Hause vor Ort kommen und dann für den Verstorbenen sich ansehen. Meistens dann auch schauen, gibt es Vorbefunde, liegt irgendwas da, dass man diese Kausalkette aufbauen kann, dass man sehen kann, an was ist der verstorben. Und das machen die auch im überwiegenden Fall. Reicht das dann auch? Also die meisten versterben so, dass man auch darauf Hinweise findet, warum der verstorben ist. Dass einfach schon viele Vorerkrankungen in der Krankengeschichte, die man findet, vielleicht viele Vorerkrankungen dargestellt sind. Dass man vielleicht viele Medikamente schon findet, Bluthochdruck. Einige Medikamente, die einem zeigen können, warum ist der jetzt verstorben. Aber wo wir ins Spiel kommen, ist, wenn halt eben dieser Totenbeschauarzt vor Ort nicht feststellen kann, an was der oder diejenige verstorben ist, dann kann eine behördlich angeordnete Obduktion bestimmt werden von ihm. Das heißt, dass er sagt, dass eine Obduktion notwendig ist, um das festzustellen. Und zumindest bei uns in Wien ist es so, dass die dann auch an den Krankenhäusern durchgeführt werden.
Außer am AKH, tatsächlich.
Genau.
Also wir machen nur unsere eigenen. Wir sind aber das einzige Haus in Wien.
Von den Öffentlichen.
Von den Öffentlichen, logischerweise, ja.
Aber ansonsten ist halt jeden Bezirk oder irgendein Sprengel.
Das ist tageweise verteilt.
Ah.
Also da werden halt an bestimmten Tagen bestimmte Krankenhäuser angefahren. Sind aber auch, muss man sagen, nicht so viele, die das sind. Wo bestimmt nicht, dass eine Obduktion notwendig ist. Und die kommen dann zu uns und wir schauen dann nochmal drauf auf alles und überlegen uns auch, was auch ein interessanter Punkt ist vielleicht, glauben, wir sind ja eigentlich nur für natürliche Tode zuständig. Wenn irgendwas Richtung, es könnte eine Straftat vorliegen, geht, dann ist es ein Gerichtsmediziner notwendig und wir schauen quasi nochmal drauf, liegt für uns nochmal irgendwelche Fragen vor, dass wir sagen, wir sind uns nicht sicher, ob das jetzt ein natürlicher Tod war? Weil dann machen wir noch einmal von uns aus eine Anzeigen.
Genau. Also wir leiten das dann weiter an die Kolleginnen von der Gerichtsmedizin. Das machen wir auch mit Leichen, die in-house versterben. Wenn wir das Gefühl haben, irgendwas passt da gar nicht gut zusammen, dann beziehen wir lieber die Kolleginnen einmal mehr ein als einmal so wenig.
Genau, aber also wir richten vorher natürlich müssen wir anzeigen quasi über die Staatsanwaltschaft.
Genau, ja, stimmt.
Und bringen das mal zur Kenntnis und lassen da quasi dann die Entscheidung auf uns zukommen, ist das jetzt auch für die Staatsanwaltschaft ein Verdacht auf Fremdverschulden oder nicht? Und die klären das mit der Polizei wieder ab und also da wird dann alles mit einbezogen.
Aber ist dann diese Verbindung die einzige zur Gerichtsmedizin oder ist das Teil der Ausbildung in irgendeiner Form?
Unsere Ausbildung? Unsere Ausbildung
nicht. Ja, ist ein ganz separater Facharzt und wir haben wirklich, eigentlich das ist die Schnittstelle, würde ich sagen. bei Leichen, wo wir doch den Verdacht auf ein Fremdverschulden haben oder zumindest sicher gehen wollen, dass nicht irgendwas in die Richtung im Raum steht.
Ja. Genau.
Gut, und wenn ihr eine Todesursache dann feststellen müsst, ihr seid die dann das quasi ausfüllen. Und wie gestaltet sich das? Ich meine, irgendwie stirbt doch jeder an einem Herz-Kreislauf-Stillstand.
Herz-Kreislauf-Versagen ist keine Todesursache.
Oje, ui.
Es ist halt der Endpunkt, der am Ende bleibt halt alles stehen. Aber es ist keine ordentliche Kausalkette.
Aber was schreibst du da rein?
Es ist manchmal recht schwer, was man wählen soll.
Es ist natürlich manchmal tatsächlich so, dass man, wenn zum Beispiel jemand an funktionalen Herzrhythmusstörungen gestorben ist, tatsächlich bei der Obduktion davon nichts sieht, weil man funktionelle Dinge eben einfach nicht sieht. Da muss man halt nochmal in die Akten gehen und sich nochmal was überlegen, war es ein Linksherzversagen irgendwie. Aber man muss schon ein bisschen, wenn man sich schon die Mühe macht und obduziert, sich auch die Mühe machen, irgendwie eine Kausalkette aufzustellen, die nicht einfach nur ist, Multiorganversagen, Herz-Kreislauf-Stillstand.
Besonders, wenn man obduziert. Und wenn man nicht obduziert, muss man sich ja trotzdem überlegen, was führt dazu, dass der verstorben ist.
Auch da muss die Kausalkette stehen, sonst muss man obduzieren.
Gibt es da, ich meine, ihr macht es natürlich nicht, aber gibt es da irgendwelche Verlegenheitsdiagnosen, wo man als kenntnisreicher Mensch schon weiß, da hat jemand nicht genau nachgedacht?
Ja, also die, was ja auch interessant ist, die wir melden ja eben, diese Todesursachen werden eingemeldet und es hat ja doch die Statistik Austria einen Blick drauf, was wir so, wie welche Todesursachen wir melden. Was eine witzige Geschichte war, war eigentlich, dass wir auch einmal eine Rückmeldung bekommen haben, dass an einer unserer Abteilungen so viele Pneumonien sind. Und dass das ja komisch ist, warum sterben bei uns so viele an Pneumonie? Dass wir halt eine große infektiologische Abteilung haben, war irgendwie nicht so ganz im Blick. Das hat dann auch gereicht, wenn man das dann so rückmeldet. Wir haben halt mehr mit Lungenentzündungen wie woanders. Aber dann wird so ein bisschen der Blick drauf. Also wenn man zu Verlegenheitsdiagnosen kommt, die man, glaube ich, alle hier und da
kann man haben, es nicht ganz von der Hand weisen, ja.
Würde das auch mit der Zeit auffallen, wenn wir alle quasi die gleiche Todesursache tragen.
Ja.
Also man versucht ja auch sein Bestmögliches und sonst muss man obduzieren.
Es tut mir leid, einmal muss ich noch zurückkommen zu den strafbaren Handlungen. Zum Beispiel, es gibt ja so Asphyxiezeichen, ganz klassische. Schaut ihr drauf? Also schaut euch das an, weil wenn jetzt quasi eine Ende 80-jährige Dame verstirbt in ihrem Krankenhauszimmer in der Nacht und ihr kommt in der Früh hin und was schaut sich da genau an? Was macht sie da?
Also das wäre, da überlegen wir uns ja ehrlicherweise vorher, ohne die Leiche gesehen zu haben, schon, ob wir obduzieren oder nicht. Und selbst wenn wir nicht obduzieren, würden wir bei der Leichenbeschau schon diese Zeichen sehen. Also das ist der Grund für die Leichenbeschau auch, um eben nicht die Schusswunde zu übersehen oder Asphyxiezeichen oder sowas. Vergiftungszeichen, natürlich würde man die schon bei der Beschau dann abfangen, sozusagen. So einfach ist es dann doch nicht.
Und wie gesagt, alles wird statistisch erfasst. Das heißt, würde es auch jetzt in irgendeiner Abteilung verdächtige Bewegungen geben mit wie viele versterben wann oder so, dann würde das ja auch auffallen.
Eine Frage habe ich noch, und zwar, wie läuft die Obduktion genau ab? Oder in wirklich in kurzen Zügen, in kurzen Grundzügen, wie funktioniert das? Und oder wann geht es los?
Ich glaube, Obduktionen werden in den allermeisten Häusern morgens um 8 geht's los, manchmal schon um 7:30.
Da bin ich später.
Echt? Also wir machen den Sitz hier, startet bei uns um 8, aber dann fangen wir erstmal an, die Fälle durchzuschauen und überlegen uns, welche wir halt wollen.
Das mache ich genau. Schon früh, ne? Das mache ich früh.
Ja.
Aber das Obduzieren selbst?
Ja, startet so um 9. Je nachdem, wie viele Fälle es sind. Wenn man nur 2 Fälle hat und schon weiß, einer wird obduziert, dann kann ich den um 7:45 auflegen, wenn ich 10 Fälle durchschauen muss. Und irgendwann im Laufe des frühen Vormittags, würde ich sagen, wird genau gestartet.
Ich glaube, bei den meisten startet es früh, dass das mal erledigt ist, weil dann wartet ja noch viel andere auf
Der
Arbeit,
Rest des
die wir besprochen haben.
Genau, und dann muss man die Obduktion natürlich ein bisschen anpassen an das, was die Patientin, der Patient halt bietet, sich an Operationssitus und solche Geschichten anpassen. Aber ganz prinzipiell wird von oben nach unten obduziert. Das heißt, man fängt mit dem Schädel an, dann wird das Gehirn untersucht.
Ach so.
Machst du das nicht?
Nein.
Echt nicht? Ich finde es ja. Wir machen Schädel, Thorax, Abdomen.
Okay, wir haben hier ein Dissens.
Echt?
Macht ja nichts. Also,
wir machen das Schädel
ganz auf jeden
Fall. Echt?
Ja. Aber wegen dem Staub, oder was?
Wegen dem Staub, das laut ist. Unangenehm.
Ihr macht erst Thoraxabdomen und dann Schädel?
Wenn ich jetzt denke, dass der Schädel das Hauptding ist, dann würde ich vielleicht schon beim Schädel anfangen, aber meistens ist der Schädel nicht das Haupt bei uns.
Wir lassen Schädel manchmal weg, fairerweise. Also wir passen das natürlich immer an die Fälle an und schauen uns dann prinzipiell die Organe an. Also zum Beispiel starten wir mit dem Thorax und schauen uns das Herz und die Lunge an. Wenn man da schon was findet, zum Beispiel eine Pulmonalembolie oder sowas, dann schaut man sich zwar formal die anderen Sachen noch an, aber dann ist man natürlich schon froh, dass man eine gute Todesursache gefunden hat und macht dann weiter mit dem Abdominalsitus, schaut sich die ganzen Bauchorgane an. Während wenn ich jemanden habe, der einen Verdacht auf eine gastrointestinale Blutung hat, dann lege ich da natürlich meinen Fokus drauf und schaue das zuerst an. Und dann gibt es für jedes Organ eigentlich Seziersaal-Anleitungen, Obduktionsanleitungen. Alles wird aufgeschnitten, alles wird lamelliert, sodass man wichtige Strukturen darstellen kann und natürlich auch kleinere, vielleicht noch unbekannte Krebsherde irgendwie finden kann, Tumorherde finden kann. Und so arbeitet man sich dann durch den ganzen Körper durch. Alles wird aufgeschnitten, auflamelliert und wird auch hinterher wieder in die Patientin, den Patienten hineingegeben. Manchmal entnimmt man Gewebeproben für eine histologische Analyse, so wie in unserem Transplantfall, weil man natürlich eben nicht alles makroskopisch sehen kann. Eine Pulmonalembolie kann man makroskopisch sehen, da brauche ich dann keine histologische Untersuchung anschließen. Aber natürlich hier mit unserer Lunge und unserem Herzen wären wir nicht weitergekommen, wenn wir das nicht histologisch untersucht hätten.
Okay, und wenn ihr Proben entnehmen müsst, wann schaut sich das dann an? Also ist das dann, was ihr unmittelbar machen könnt, oder ist es etwas, das muss auch fixiert werden und wenn ihr mal dazukommt, nach ein paar Tagen reicht das, oder?
Genau, also es muss natürlich, wie der Rest der Histoproben auch, diesen Kreislauf durchlaufen. Es muss in Formalin eingebettet werden, es muss ausgegossen werden, es muss entwässert werden, es muss gefärbt werden. Also auch das hat einfach eine Latenz und wird dann, sobald es fertig ist, einfach sozusagen mit der Routine mitbefundet, also mit allem anderen auch. Man bekommt es dann geliefert und schaut sich das dann an. Ein erschwerender Fakt ist natürlich, dass sobald jemand verstirbt, das Gewebe anfängt autolytisch zu werden, also sich aufzulösen und manche Organe da sehr anfällig für sind, zum Beispiel Magen-Darm-Trakt ist einfach halt dann oft nicht mehr unter dem Mikroskop wirklich beurteilbar, weil einfach die Autolyse dann schon so fortgeschritten ist. Das geht dann schnell, auch wenn jemand am Freitag verstirbt und am Montag obduziert wird, da kann man schon aus dem Magen nicht mehr viel sagen. Also es ist erschwerte Histo sozusagen oder Histo unter erschwerten Bedingungen.
Deswegen sind auch manche Fragestellungen sehr schwer zu lösen. Also wenn man jetzt die Fragestellung hat, ob doch irgendeine hämato-onkologische Erkrankung da ist, ja, oder vielleicht ein dysplastisches Syndrom. Also wenn das schon so autolytisch ist, dann kommt man zu sowas eigentlich nicht mehr. Und was man auch noch sagen muss, wegen dem zum Obduktionshergang noch, eigentlich in den allermeisten Fällen, ich glaube, ist man nicht alleine dabei. Das heißt, es gibt Obduktionsassistenten und Assistentinnen, die uns zur Seite stehen und uns bei dieser Aufgabe unterstützen.
Ganz, ganz wichtig, ja. Die machen ganz, ganz wichtige Vorarbeit und Supportarbeit.
Genau, und auch Nacharbeit, um dann wieder zuzunähen und alles. Also das ist ein wichtiger Bestandteil quasi der Obduktion, sind die Obduktionsassistentinnen.
Ich finde, du hast die Autolyse angesprochen und generell, wenn eine gewisse Zeit vergeht, die Leichenhaine gekühlt.
Ja.
Das nehme ich an, ist wichtig aus mehreren Gründen.
Auf jeden Fall.
Riecht man das? Darf ich das so offen fragen, wenn jemand schon 3 Tage sozusagen da in der Kammer liegt?
Also in dem Fall normalerweise nicht, eben weil die Patientinnen oder Patienten eben maximal ein paar Tage tot sind und gekühlt werden. Das verhindert den sehr schnellen, was man aus dem Fernsehen vielleicht klassischerweise kennt, stinkenden Leichenzerfall. Und ich finde rein prinzipiell, also der Seziersaal riecht jetzt nicht nach Rosen, aber ich finde, dass es sich geruchsmäßig echt in Grenzen hält. Manchmal, wenn die Leute, aber das riecht man auch schon, wenn sie leben, wenn sie so diabetische Füße haben oder irgendwelche sehr infizierten Wunden, das riecht natürlich weiter, aber das hat jetzt per se mal nichts mit der Obduktion zu tun. Und wenn man den Darmtrakt eröffnet, dann kann das natürlich auch manchmal etwas unangenehm riechen, aber ich finde alles.
Ich glaube, das hat man auf manchen Stationen.
Ich glaube auch, ja.
Der Lebenden auch leider.
Genau, ja.
Was schon ein bisschen mehr riechen kann, sind eben diese behördlich angeordneten Obduktionen. Je nachdem, wie lang die Verstorbenen doch schon zu Hause gelegen sind, riechen die doch schon ein bisschen anders.
Was machst du dann, wenn du schon ahnst, dass es olfaktorisch schwierig wird? Gibt es irgendwelche Tipps und Tricks?
Erstes Mal härtet man mit der Zeit recht ab. Es ist dann schon ziemlich viel egal. Also ich bin da vielleicht kein Beispiel, ich brauche, muss mir das jetzt gar nicht irgendwie beschönigen. Also ich glaube, aus dem Fernsehen kenne ich nur, dass man sich jetzt irgendwie so
Tigerbalsam
unter die Nase schmiert oder so, aber ich würde das ja nur reizen. Also das würde mich, glaube ich, nur reizen.
Ja.
Einfach nur durch den Mund atmen.
Aber jetzt Hand aufs Herz, wie war das quasi beim allerersten Mal, wie ihr quasi, gut, dann wahrscheinlich nicht alleine, sondern im Zuge der Assistenzarztausbildung, wie war das jetzt beim ersten Mal sezieren?
Ich habe die erste Obduktion im AKH gesehen. und vor mal tot gemacht habe. Ich kann mich schon erinnern, dass ich mir gedacht habe, na bumm, das möchte ich aber nicht machen. Aber hat sich anscheinend nicht so lange gehalten.
Das ist interessant geendet, gell? Ja.
Das Institutsvorstand.
Da ist geendet, very quickly.
Ja. Ich war aber nie da so, glaube ich, so. Ich glaube, jeder ist ein bisschen anders vielleicht, was er schon vorher gesehen hat oder so und wie er die Sachen nimmt. Das hat mich jetzt nicht wahnsinnig beeinflusst. Wie war das bei dir?
Ja, meine erste Leiche war auch während der Formulatur. Also ich habe auch schon in der Pathologie formuliert. Und das war tatsächlich ein
recht arger Fall, weil der genau mein Geburtsdatum hatte. Also nicht genau mein Geburtsdatum, aber mein Geburtsjahrgang war.
Und das ist schon, und das finde ich immer noch, ein bisschen anders. Irgendwie, man schluckt dann schon nochmal. Und das war auch ein recht ausgefallener Fall von einem eben recht jungen Patienten, der vorstellig war, weil er irgendeine Schwellung in der Leiste gespürt hat. Und dann völlig durchmetastasiert war schon von einem Lymphom, von einem sehr, sehr aggressiven Lymphom. Und das nimmt man dann schon mit nach Hause und schluckt ein bisschen, aber jetzt nicht im Sinne von, die Obduktion war eklig oder sowas gar nicht. Das war einfach so ein bisschen, man wird sich seiner eigenen Sterblichkeit halt so ein bisschen bewusst. Aber genau, aber ansonsten muss ich auch sagen, nimmt man das jetzt eigentlich nicht wirklich mit nach Hause oder findet es eklig oder so. Und das ist es eigentlich nicht.
Und wie war es im allerersten Mal, wo ihr quasi, gut, man ist ja nie allein, ihr habt die Assistenz erwähnt, aber ihr seid quasi allein verantwortlich. Wie war das?
War schon ein bisschen aufregend natürlich, beziehungsweise ein bisschen nervös in der Hinsicht, eben diese Schritte, die man macht und ob man das alles wirklich richtig macht. Die Herzschnitte haben mich immer lange Zeit nervös gemacht, ob ich da jetzt nicht richtig im Herz verirre quasi.
Ja, ich glaube, man ist sehr auf das Technische fokussiert, eben, dass man die Schnitte technisch richtig setzt und so und seine Sache brav macht in dem Sinne, sodass am Ende der Fall halt gut, so wie man als Chirurgin natürlich versucht, gut zu operieren, versuchen wir halt gut zu obduzieren.
Ja.
Also die ganz normale Obduktion, die schreckt euch also nicht mehr. Aber gibt es Momente in eurer quasi im beruflichen Leben, wo ihr schon ein bisschen graust?
Im beruflichen Leben jetzt? Kaum. Aber was mich wirklich in meinem Leben graust. Also vom Medizinstudium her oder so vom medizinischen Alltag ist, war die Dermatologie.
Ah, ja.
Also ich habe dieses Dermatologie, diesen Pflichtteil gemacht und war in dieser Ambulanz und bin immer käsiger und käsiger. Wenn da Leute kommen mit irgendwelchen Abszessen oder so, das hat da, finde ich, einen Geruch. Witzigerweise finde ich das schlimmer wie die gesamte Obduktion.
Ja.
Das kann ich nicht.
Da bin ich bei dir. Ich finde, also der einzige Kontakt, den man auf der Patho so richtig dazu hat, sind amputierte Beine. Die haben teilweise schon echt Läsionen, wo du weißt, das war gestern noch irgendwie an der Patientin, am Patienten dran. Irgendwie, die sind damit rumgelaufen. Das finde ich, sind schon so die eher.
Witzig, das ist aber gerade die Haut. Ist
ich weiß auch nicht, warum.
Ja, also die Haut.
Okay, aber unmittelbar in einer Berufsausübung eigentlich. Kommt man mal drauf, da habe ich, es kommt noch raus und im Harten irgend so ein Flanker, das war von dem Patienten. Oder?
Ja. Also versucht man zu vermeiden.
Man versucht es akut zu vermeiden, aber ich mache es tatsächlich so, dass wenn ich makroskopisch Präparate bearbeite, natürlich am Abend dusche sowieso und auch immer Haare wasche. Weil mir ist es schon passiert, dass mir was in die Haare gespritzt ist, hatte ich schon, ja. Und dann versuchst du natürlich gleich vor Ort. Ich hatte schon Formalin im Auge und leider auch schon ein Gewebstückchen im Haar, ja. Aber irgendwie auch das, also dass man da dekompensiert, ist auch nicht so. Du denkst dir halt, das war jetzt irgendwie auch nicht nötig. Aber es ist ja alles Formalin fixiert. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du...
Nicht infektiös.
Genau, also dadurch de facto nicht infektiös. Und
würde man jetzt mit Fleisch kochen und es würde ein Stückchen...
Genau, du möchtest ja auch kein Hütchen im Haar haben.
Also die meisten würden jetzt nicht schreiend im Kreis laufen, deswegen kann man es auch raus und es dann waschen. Ist jetzt kein Hühnchen mit einem Menschen zu vergleichen, aber...
Das war nicht der Punkt des Vergleichs, aber es ist halt so ein bisschen...
Naja, aber eine Frage habe ich doch noch zum Geruch. Ja, leider.
Es lässt sich nicht los,
gell? Irgendwie nicht. Und zwar,
der Geruch.
Man lernt ja oft im Studium irgendwie gewisse Krankheiten haben, gewisse Gerüche, diesen süßlichen Acetongeruch beim Diabetes und so. Kommt euch das unter?
Das ist alles Formalin fixiert halt im normalen Alltag.
Also bei der Leiche vielleicht?
Bei der Leiche.
Ich meine es für Leiche,
also was ich schon mal hatte, war eben so eine behördlich angeordnete Obduktion von einer älteren Frau, die plötzlich halt beim Spaziergang zusammengebrochen ist. Und die hat unheimlich nach Alkohol gerochen. Also gar nicht jetzt so von außen.
Beim Aufschneiden?
Ja. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, was jetzt wirklich dann damals die Todesursache war, aber das ist mir in Erinnerung geblieben. Also die hat wirklich...
Spannend.
Na gut, sie hat den Alkohol wahrscheinlich auch getrunken.
Ja, aber dass du also, dass das ganze Thorax-Abdomen-Paket
Intensiv, hat sie damals wirklich sehr intensiv noch Alkohol gerochen.
Ich hätte dann doch noch ein paar allgemeine Fragen. Wir wenden uns ja jetzt primär an ein erwachsenes Publikum, aber wie würdet ihr einem, sagen wir, 10-Jährigen oder sagen wir einem 6-jährigen Kind erklären, was ihr eigentlich den ganzen Tag so macht?
Wir sind Ärztinnen im Krankenhaus, die helfen, die Krankheiten von den Leuten zu erkennen und zu heilen.
Und wenn jetzt aber einer kommt und sagt, naja, aber ich habe gehört, ihr würdet gern Leichen abschneiden und warum macht ihr das? Ist das nicht grauslich? Also so ähnlich, wie ich es halt gefragt habe im Endeffekt.
Dann würde ich auch sagen, in manchen Fällen wollen wir halt auch noch wissen, an welcher Erkrankung jemand gestorben ist, damit wir anderen Leuten helfen können damit. Ja, das finde ich gut. Natürlich nehmen wir an, der Sechsjährige oder die Sechsjährige würde das fragen, kommt vielleicht das Thema Tod auf? Da wollen wir jetzt nicht weiter in die Erziehungsthematik spielen.
Hoffentlich hören keine Kinder zu.
Aber der Hauptpunkt, und den würde ich eben erklären, ist, dass wir einfach die Erkrankungen versuchen festzustellen.
Okay, also verlassen wir ein Stück weit den Obduktionssaal und gehen zu einem Beruf allgemein, aber es kann auch den Obduktionssaal betreffen. Und zwar habe ich noch eine Frage. Hört ihr auch Musik bei der Arbeit? Das machen ja viele, man kennt das aus dem Fernsehen, so die Chirurgen, ich habe es selbst schon erlebt. Wie ist das bei euch?
Also tagsüber weniger, weil oft das Telefon läutet. Und das wird dann dauernd ein Ab- und Auftritt von Musik. Aber also ich muss ja auch sagen, von meiner Arbeitstag her, nutze ich ja gerne den späteren Nachmittag oft, weil dann eben die ganzen Fragen weniger werden und man sich einfach wirklich konzentrieren kann auf das Mikroskopieren oder Befunden generell. Und da drehe ich mir dann schon gerne Musik auf.
Ja, also ich mache es tatsächlich beim Befunden nicht, das stört mich. Auch weil ich mit einer anderen Kollegin mir das Büro teile und da muss man sich erstmal auf die Musik einigen. Aber tatsächlich, wenn ich obduziere, dann höre ich ganz gerne Musik dazu.
Wissen alle eure Bekannten und Verwandten, dass ihr keine Gerichtsmedizin betreibt, sondern wirklich nur Pathologie?
Ich glaube, man kann es nicht oft genug erklären, aber auch im engeren Familienkreis, wenn man nicht Mediziner hat im Familienkreis, ist es schwierig manchmal.
Ich versuche ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten und immer geduldig zu bleiben, weil die Leute sind ja meistens interessiert, wenn sie Pathologin hören und sagen sie, oh, das ist ja spannend.
Was sind Aufgaben der Pathologie, die den meisten Leuten überhaupt nicht bewusst sind? Also wir haben die großen Bereiche abgesteckt, aber gibt es so Sachen, wo man überhaupt nicht draufkommt? Gut, klar, irgendwer muss es machen, aber das ist Pathologinnen machen.
Vielleicht wirklich die Molekularpathologie, oder? Die wir in der letzten Folge besprochen haben.
Dass wir das machen, dass wir da Teil davon sind, das stimmt. Sonst, ich glaube, vielen ist nicht bewusst, dass wir an diesen Tumorboards teilnehmen. Dass wir jetzt nicht nur unsere Diagnose liefern, sondern dass wir da auch in diesen Diskussionen mit den anderen Fächern dabei sind. Obwohl auch muss man sagen, wie vielen ist wirklich bewusst, dass Tumorboards stattfinden. Dass man wirklich jetzt für jeden Patienten in einem Tumorboard interdisziplinär bespricht.
Ja, da muss man schon Medizinerin für sein wahrscheinlich.
Das ist wahrscheinlich so nicht bekannt.
Mhm.
Also, beginnen wir mit der Blitzfragerunde. Hast du jemals eine Pathologieentdeckung gemacht, über die du laut lachen musstest?
Eine Geschichte, wo mich eine Kollegin angerufen hat, eine klinische Kollegin, und gesagt hat, die Patientin hat etwas ausgeschieden. Ob ich das anschauen kann? Wo ausgeschieden? Wie ausgeschieden? Da habe ich wirklich leider laut lachen müssen am Telefon. Ich habe sie jetzt dann schicken dürfen. Ich habe es dann tatsächlich angeschaut.
War es wirklich Stuhl, oder?
Ach, das war, ich weiß nicht, was diese Patientin gegessen hat. Was dann später.
Hey, Jemine.
Was sie später ausgeschieden hat und warum auch immer sie es der Ärztin gesagt hat. Aber ich weiß bis heute nicht, was es ist. Aber es war wirklich seltsam. Sie hatte recht. Sie hat was echt Seltsames ausgeschieden.
Aber was war es?
Ich weiß es nicht.
Wie hat es ausgeschaut?
Also es hat ausgeschaut wie ein Wurm, ein bisschen. Deswegen war ich mir gedacht, oh Gott, vielleicht hat die einen Wurm, aber viel zu groß. Und ich glaube, die hat irgendwas nicht Verdauliches gegessen.
Ah, wie beim, was ist das, Pika-Syndrom? Oder
also, wie, ja, irgendwas hat sie gegessen und das hat sich dann so seltsam, wirklich seltsam. So viel zu, ob uns auch irgendwas graust. Yes. Nein.
Offenbar.
Wir haben es uns zu viert angeschaut.
Ja, jetzt kommt eine spannende Frage. Was ist dein Lieblingswerkzeug in der Pathologie?
Ja, schon ganz klassisch das Hirnmesser. Das ist das große, scharfe Messer, mit dem man viele Organe, tatsächlich nicht nur das Hirn, lamelliert und schneidet. Und ich mag es sehr, sehr gern. Das ist das, finde ich, coolste Messer.
Also ich mag am liebsten eine Schere, wo wirklich die Spitze schneidet. Das gibt es nicht viele davon.
Ja. Das ist ein großes Problem.
Okay, also du hast praktische und du hast eher das Schwert.
Ja.
Was war der unerwartetste Geruch, den du während der Arbeit jemals wahrgenommen hast?
Das Unerwarteste, was ich gerochen habe, war um 9 am Vormittag Pizza im Prosekturbereich. Oh, lecker. Aber ich habe mich sehr gefreut. Also die Obduktionsassistenten haben beschlossen, 9 am Vormittag ist der ideale Punkt, Pizza zu machen. Und sie hatten recht, vollkommen. Es war auch noch wirklich Pizza.
Aber ich bilde mir ein, da ist ein Schild in der Prosektur, das Essen, Trinken und ich
glaube... Im Sozialraum.
Ah, okay.
Nicht im Prosekturbereich, weil die Obduktionsassistenten haben ja einen Sozialraum.
Klar.
Und da waren halt eben ein paar, die haben Pause gehabt und anstatt, dass sie etwas anderes frühstücken, wie ein Deckerl, haben sie halt beschlossen, Pizza.
Aber das kommt ja in Film und Fernsehen oft vor. Ich glaube auch, um die Abgebrühtheit der Protagonisten zu untermauern, dass sie quasi essen
während. Es ist aber nicht im... Nein, es ist nur räumlich bei uns quasi dieser Sozialraum nahe beim Obduktionsbereich. Und deswegen war es für mich unerwartet in der Hinsicht,
ja, da jetzt
gerade Pizza zu richten.
Ja, wir sind eigentlich mit diesen Blitzfragen durch. Ja, Maja, vielen Dank, dass du uns einen Fall aus der Prosektur mitgebracht hast, dem Teilgebiet der Pathologie, mit dem die meisten Leute die Pathologie sicher verbinden, aber wie wir gehört haben, nur einen kleinen Teil ausmacht. Ich darf mich nochmal an unsere Hörerinnen wenden. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder auch Kritik habt, freuen wir uns über eure Mail an irgendwie.pathologisch@mitmedia.at. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und vor allem bei euch, Maja und Sophia.
Also es hat wirklich viel Spaß gemacht, finde ich, diese Folgen aufzunehmen und diese 4 Fälle zu betrachten. Und ich hoffe, es hat eben auch den Hörerinnen Spaß gemacht. Und zumindest, dass wir halt eben damit jetzt einen Einblick geben haben können, was wir eigentlich alles so tun, den ganzen lieben Tag.
Genau, und wir freuen uns natürlich, wie gesagt, über ganz viel Rückmeldung und hätten schon noch ein paar spannende Fälle in petto für die Zukunft.
Ja, dann vielen Dank. Auf Wiederhören.
Wiederhören.